Willkommen zu dieser Lektion. Ich freue mich wirklich, das mit euch zu teilen heute. Heute werde ich über etwas sprechen, was ich wirklich auf dem Herzen habe, über die Gemeinde. Ich werde über die Reformation sprechen, die wir brauchen in der Gemeinde. Denn die Gemeinde heute ist so anders als das, was Jesus sich gedacht hatte. Ich werde euch kurz durch die Kirchengeschichte nehmen und ihr werdet sehen, dass die Gemeinde von Jesus eine Gemeinschaft von Gläubigen war, ein lebendiger Körper, ein Leib. Aber dann kam sie nach Griechenland und wurde eine Philosophie. Dann kam sie nach Italien, wurde eine Einrichtung. Und dann kam sie zum Rest von Europa und wurde eine Kultur. Und dann kam sie nach Amerika und wurde ein Geschäft. Eine Unterhaltung. Also es fing an, dass es ein Leib ist, aber es endete damit, dass es ein Geschäft wurde. Aber das ist Hurerei, wenn wir ein Geschäft aus einem Körper machen, aus einem Leib. Und was ich heute sagen werde, wird euch provozieren, euch schocken und zeigen, worum es in der Gemeinde wirklich geht, und es wird viele Leute freisetzen, sodass wir die Gemeinde sein können, über die wir in der Apostelgeschichte lesen und die wir nach Gottes Willen sein sollen. Also Gott segne euch und ich glaube, dass diese Lektion euch helfen wird, eure Augen zu öffnen und ein Segen für euch sein wird. Willkommen zur Pionierschule und Lektion 17. Ich freue mich wirklich drauf, das mit euch zu teilen, auch nächstes Mal, wo wir dann bald die Schule beenden. Und ich werde über etwas sprechen, was wirklich auf meinem Herzen ist. Denn ich bin da wirklich freigesetzt worden in diesem Bereich, wo ich viele Leute gesehen habe, dass sie frei wurden. Denn wir werden uns die Struktur anschauen, was wirklich Gemeinde ist. Meine Webseite heißt Die letzte Reformation, The Last Reformation, so wie auch mein Buch. Und in diesem Buch werde ich die Struktur anschauen, so wie wir heute Kirche machen und dass das nicht biblisch ist, wie wir es heute tun, in vielen Bereichen, und es produziert keine Jünger. Und ich freue mich schon lange jetzt drauf, über das zu sprechen, was ich heute sagen werde. Aber bis jetzt habe ich versucht, einen Grund zu legen, ein Fundament, und euch andere Dinge zu erzählen, die in der Vergangenheit theologisch verändert wurden. Ich gehe jetzt einfach noch kurz hier durch, was wir bis jetzt besprochen haben. Ich habe mit einer Einführung begonnen. In den ersten zwei Lektionen ging es darum, aus der Kirchengeschichte zu lernen. Und dann ging es um Religion gegenüber dem, was Jesus gelehrt hat. Also es war so eine Art Einführung. Dann in Lektion 3 ging es um die Apostelgeschichte, wie die Apostelgeschichte zeigt, was das normale christliche Leben ist. Und dann kam ich mit etwas sehr Interessantem. Der Unterschied zwischen Wissen und Gehorsam, dass wir sehr viel Wissen haben heute, aber fast keinen Gehorsam. Und es ist so wichtig bei allem, was wir tun, dass wir nicht nur Theologie oder Wissen haben sollten. Jesus hat uns etwas gesagt, nicht, dass wir schlau sein sollen. Es ist okay, schlau zu sein und Neues zu lernen. Aber er hat gesagt, dass wir Dinge tun sollen und nicht nur wissen sollen. Und dann waren vier Lektionen, wo ich darüber gesprochen habe, was es bedeutet, Leute zu heilen, das Evangelium zu predigen, über das Kickstarting. Und danach habe ich 4 Lektionen gesprochen, wo es um Errettung geht, Buße, Wassertaufe, Taufe im Heiligen Geist. Und dann danach sprach ich über Gott zu kennen, zum Beispiel übers Fasten. Das war Lektion 13. Und dann habe ich 3 Lektionen gemacht, wo es darum ging, wer ist Gott? Gott ist heilig, liebevoll, der alte und der neue Bund. Und jetzt leben wir im neuen Bund und wir sind frei vom Gesetz und befähigt, durch den Geist zu leben. Und das hat Gott mir bisher alles so aufs Herz gelegt, dass ich darüber spreche. Und über das, wo ich heute sprechen möchte, wollte ich bisher machen, aber es kam immer etwas Neues, wo der Herr gesagt hat, ich soll es erst sagen. Und in den letzten 4 Lektionen geht es um die Reformation der Kirchenstruktur. Und ich möchte euch da eine Plattform geben, um euch zu zeigen, wie ihr dieses Leben ausleben könnt, im täglichen Leben. Und euch helfen, wie ihr Frucht bringen könnt. Und wie ihr sehen könnt, dass Leute gerettet werden und das wirklich ausleben könnt, was Jesus gepredigt hat. Und in der letzten Lektion werde ich die Pionierschule beenden und euch herausfordern, was ihr in der Zukunft tun solltet. Und darauf freue ich mich. Also bisher habe ich über diese Dinge gesprochen. Wenn wir jetzt sehr kurz durch die Kirchengeschichte durchgehen, lesen wir in der Apostelgeschichte vom Erweckungschristentum. Wir haben das, was Jesus gelehrt hat. Und ich weiß, dass viele von euch sich nach diesem Leben sehnen und nicht einfach nur in die Gemeinde zu gehen und dort zu sitzen, sondern es geht um ein Leben geführt vom Heiligen Geist, wo Kranke geheilt wurden, wo die Gemeinde wuchs. Aber dann im Jahr 300 irgendwas kam die katholische Kirche und während der Zeit sind viele Dinge verändert worden. Es ist eigentlich, fast alles wurde verändert. Aber dann hat Gott später angefangen, dass die Gemeinde, die Kirche zu erneuern oder zu reformieren. Was also zuerst kam, war die Reformation mit Martin Luther, wo es darum ging, um die Errettung allein durch Glauben. Und das wurde ja durch die katholische Kirche auch verändert. Aber Martin Luther hat nicht einfach die katholische Kirche zurückreformiert zur Apostelgeschichte, sondern er hat einfach etwas verändert. Er hat zum Beispiel nicht die Kindertaufe zurück zur Erwachsenentaufe verändert. Also musste Gott danach etwas anderes tun und schenkte eine Baptistenerweckung, wo es wieder darum ging, sich untertauchen zu lassen aufgrund des eigenen Glaubens. Das hatte der Luther nicht gemacht. Aber seitdem kamen neue Erweckungen. Also hatten wir dann noch die Methodisten, die Heiligung durch den Glauben, die Pfingstler mit dem Heiligen Geist. Und vieles, was wir dort lesen in der Apostelgeschichte über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist das Zeichen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Sprechen in Zungen, das Zeichen der Erfüllung mit dem Geist, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt. Und Jesus kam mit dem. Aber während der Zeit der katholischen Kirche ging das verloren. Und in der evangelischen Kirche heute gibt es das nicht. Also viele Kirchen bauen darauf gar nicht mehr auf dieser Grundlage. Und dann haben wir eben den fünffältigen Dienst. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, sehen wir, dass Gott anfing, die Kirche zu reformieren. Und über einige von diesen Dingen habe ich während dieser Schule schon drüber gesprochen. Und wenn du einen reformierten oder evangelischen Hintergrund hast, dann werden einige Dinge, die ich heute sagen werde, dich recht provozieren. Wenn du einen Methodisten-Hintergrund hast oder einen Baptisten-Hintergrund, dann werden dich auch wieder Dinge provozieren. Und das ist jetzt für jede Person unterschiedlich, wo ihr da jetzt heute provoziert werden wird. Es kommt auf eure Tradition und euren Hintergrund an. Aber worüber ich heute und nächstes Mal sprechen werde, wird, glaube ich, viele provozieren, egal aus welchem Hintergrund ihr kommt. Denn wenn ihr euch die Kirchengeschichte anschaut, dann ist es so klar, dass Gott seine Gemeinde erneuert. Und es ist auch klar, dass wenn es um die Lehre geht, die verloren gegangen ist durch die katholische Kirche, dass sie in irgendeiner Art und Weise erneuert wurde. Wie Luther mit der Gerechtigkeit allein durch den Glauben und den Pfingstlern mit dem Heiligen Geist und so weiter. Also viele der Dinge, die verloren gingen, wurden mittlerweile schon erneuert. Aber es ist noch etwas, wo wir wirklich noch eine Reformation brauchen. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Das ist die Struktur, die Art und Weise, wie wir Kirche leben. Denn wenn ihr euch die Kirchengeschichte anschaut und anschaut, wie wir heute Kirche oder Gemeinde leben, dann seht ihr, dass seit der katholischen Kirche da fast nichts verändert wurde. Es ist heute fast genau das Gleiche noch wie damals. Alle denken, Kirche ist eine Gemeinde. Alle denken, wir müssen ein Lobpreistreffen haben, was immer gleich abläuft. Alle denken, man muss sich am Sonntag treffen. Alles sieht immer noch genau gleich aus, wie es damals unter Konstantin entstanden ist. Eben, es geht um das Gebäude und dass die evangelische Kirche sieht auch fast gleich aus. Da ist fast nichts verändert. Wenn du zu einer Baptistengemeinde gehst oder einer Methodistengemeinde, da sind auch ganz viele ganz ähnlich, ganz viele Dinge. Die Art und Weise, wie der Gottesdienst abläuft, mit den Kirchenbänken und dem Priester und dem Abendmahl, das sieht alles irgendwie gleich aus. Aber es sah so total anders aus in der Apostelgeschichte. Die hatten nicht ein Kirchengebäude, wie wir es heute haben. Sie hatten nicht so die Kirchenbankreihen und diese kleinen Brotoblaten und kleine Weinkelchen. Sie haben nicht all das, was wir heute haben. Sie haben es einfach völlig anders gemacht. Aber es ist immer noch gewachsen und es war immer noch die Gemeinde. Und das möchte ich heute anschauen. Ich möchte anschauen, was Gemeinde ist. Und diese Lektion ist sozusagen eine Einführung in das, was ich bei den nächsten paar Malen sagen will. Und ich möchte mit diesem Papier hier anfangen. Dieses ist ein Zitat aus meinem Buch »Die letzte Reformation«. Und ich liebe das, denn es zeigt so sehr, so viel. Achtung, Christentum fing an in Israel als eine Gemeinschaft von Gläubigen. Also, es fing an in Israel als eine Gemeinschaft von Menschen. Es fing an mit Leuten, die sich trafen. Oder man könnte auch sagen, es fing an als eine Bewegung, die explosiv gewachsen ist. Jesus sprach vom Königreich Gottes, dass das Königreich sich überall ausbreiten würde. Er sprach vom Königreich Gottes. Also, das Christentum fing an in Israel als eine Bewegung. Dann kam es nach Griechenland und wurde eine Philosophie. Dann kam es nach Italien und wurde eine Einrichtung, eine Institution. Dann kam es nach Europa und wurde eine Kultur. Dann kam es nach Amerika und wurde ein Enterprise, eine Unterhaltung. Und hier siehst du so klar die Reise, die das Christentum gemacht hat. Es fing an als eine Bewegung, ein lebender Leib von Gläubigen. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sie kamen zusammen und dann, als es nach Griechenland kam, wurde es eine Art Philosophie. In Italien wurde es eine Institution. Und das können wir sehen in der katholischen Kirche. Es ist eine Institution geworden. Eine große. Dann kam es nach Europa und wurde eine Kultur. Wir haben ja heute das christliche Abendland. Und dann kam es nach Amerika und wurde eine Unterhaltung. Es ist eine Firma. Schau dir es in Amerika an. Die TV-Prediger. Viel Geld. Aber der Leib Christi, wenn du einen Körper nimmst und ein Geschäft draus machst, dann wird es Prostitution. Und wir haben den Leib Christi zu einer Prostituierten gemacht. Ich weiß, das klingt sehr krass, aber darüber schreibe ich auch in meinem Buch, dass wir Christen den Leib Christi zu einer Prostituierten gemacht haben. Und wir versuchen es zu verkaufen wie eine Firma, aber darum geht's nicht. Jesus wird nicht für eine Hure zurückkommen, sondern um eine heilige Braut zurückzuholen. Und ich glaube, dass was heute passiert, ist, dass eine neue Reformation beginnt. Und das ist groß und es wächst auf der ganzen Welt. Eine neue Reformation, wo Gott die Kirche umwandeln wird oder Menschen aus der Kirche herausholen wird, raus aus der Unterhaltung, aus der Philosophie, aus dieser Kultur. Er wird die Leute herausreißen und dann etwas Neues mit diesen Leuten anfangen und mit diesen Menschen arbeiten wird. Und das ist so interessant, denn ich sehe so eine Bewegung über der ganzen Welt heute, wo Leute einfach müde sind, in die Kirche zu gehen, am Sonntag dort zu sitzen und zu sehen, was passiert oder eben auch nicht passiert, weil sie sehnen sich nach dem wirklichen Leben in Christus. Und wenn diese Leute aus dieser Institution herauskommen und so leben, wie ich es in der Pionierschule gesagt habe, dann wird etwas Großes passieren. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch ein Wachstum in den falschen Bewegungen, wo Leute nicht herauskommen aus dieser Institution, sondern sie machen eine Bewegung wieder zurück zur katholischen Kirche. Und ich sehe es überall. Bei uns hier in Skandinavien hat einer der Leiter von den größten Kirchen in Skandinavien, ein Apostel sozusagen, jemand, der viele gute Dinge während der letzten Jahre gemacht hat, er hat gerade vor ein paar Wochen sich zur katholischen Kirche zurückgewandt. Er ist also jetzt ein Katholik geworden. Und alle reden darüber und fassen sich an den Kopf und sagen, hey, was ist los? Wenn du ihn gefragt hättest vor 5 Jahren, hätte er gesagt, nein, niemals, auf keinen Fall. Aber langsam, etwas ist passiert. Etwas ist in die Gemeinde hineingekommen. Ein Gedankengut oder ein System. Also anstatt, dass wir zurückkommen zur Freiheit, über die wir in der Apostelgeschichte lesen, gehen viele Leute zurück zu dem System der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass jede Bewegung am Anfang hier eine große Verfolgung erlebt von der katholischen Kirche. Und jeder wahre Gläubige in der Vergangenheit hat Verfolgung erlebt. Und viele, die das erlebt haben, haben die Verfolgung durch die katholische Kirche erlebt. Sie haben so viel Blut an ihren Händen, dieses System. So viele Leute sind dadurch gestorben, getötet und verfolgt worden. Und ich glaube, dass viele oder einige der Verfolgung, die in der Zukunft kommen wird, glaube ich, kommt nicht von den Moslems, sondern von diesem Kirchensystem der katholischen Kirche. Denn sie werden daraus eine neue Weltreligion erschaffen. Etwas, was so gut aussieht, aber nicht die lebendige Kirche von Jesus ist. Also das ist etwas, also es fing an als ein lebender Leib, als eine Gemeinschaft von Gläubigen, aber es wurde eine Unterhaltungsindustrie, was es nie hätte werden sollen. Und heute werde ich euch hindurchnehmen durch diese Reise. Und ich möchte sagen, dass während der Pionierschule, ich hatte da ja meine religiösen Brillen, einige Dinge, die ich gesagt habe, waren schwierig für euch, ja, wegen eurer religiösen Brille oder eurem religiösen Hintergrund. Wenn ich also nun darüber spreche, über diese religiöse Brille, also heute und nächstes Mal, ist ein großer Widerstand, wenn es um religiöse Brillen geht. Und für mich, was mich betrifft, um diese religiöse Brille abzuziehen, war für mich eine lange Reise. Und ich glaube, dass auch viele von euch in den nächsten 3-4 Lektionen provoziert werden. Ich werde Dinge sagen, die so sehr gegen das gehen, was wir bisher über Kirche gewusst und gelernt haben. Und es wird einen Kampf in dir hervorrufen. Das war auch in meinem Leben so, als Gott angefangen hat, uns auf diese Reise zu nehmen und uns aus dieser Kirchenstruktur herauszunehmen. Es war wirklich ein Kampf. Es war echt schwer. Aber da war Freiheit, als wir herauskamen. Da war so eine Freiheit, das ist wirklich aufregend. Aber ich möchte einfach sagen, von Anfang an, ich möchte in den nächsten Malen etwas euch lehren, was euch provozieren wird. Und ich möchte euch einfach ermutigen, schaut bei euch in der Bibel, ob es wahr ist und was der Heilige Geist euch sagt. Und ich möchte auch von Anfang an sagen, ich bin nicht gegen die Kirche. Es klingt vielleicht so, aber ich bin für die Kirche. Aber für mich ist die Kirche nicht eine Philosophie oder eine Kultur, sondern eine Gemeinschaft. Also ich bin dagegen, dass das Christentum eine Unterhaltungsindustrie ist. Aber ich bin nicht gegen die Gemeinschaft von Gläubigen. Und Menschen werden verändert, wenn sie in dieses System hineinkommen. Und ich bin auch nicht gegen Pastoren. Ich bin für Pastoren. Ich möchte, dass sie freigesetzt werden von diesem System, so damit sie wirklich anfangen können, Jünger zu machen, anstatt Kirchengänger. Also ich bin nicht gegen viele Dinge. Ich war jetzt neulich gerade in England, in der Kirche von England. Und an vielen Orten habe ich über einige von diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, gesprochen. Und wenn ich etwas sage gegen sie, werde ich interessanterweise trotzdem wieder eingeladen. Warum? Weil Leute es lieben. Sie wollen die Freiheit, weil sie sehen, dass es funktioniert, was ich sage. Also ich möchte sagen, ich bin für die Kirche, nicht gegen die Kirche. Ja, das möchte ich einfach sagen. Jetzt möchte ich noch beten, denn wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt und diese Wahrheit nicht offenbart, können wir darüber reden und reden und nichts passiert. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er wirkt. Also möchte ich noch beten. Gott, ich danke dir für diese Lektion heute und für die nächsten Lektionen, wo wir uns das Kirchensystem anschauen werden. Ich möchte die letzte Reformation anschauen und ich bete Gott, dass du mir Weisheit gibst und bete für alle, die das schauen, dass du ihre Augen, Ohren und Herzen öffnest, dass sie alles empfangen können, was du für sie hast. Jesus, danke, dass du deine Gemeinde baust. Und danke, dass wir Teil davon sein dürfen. Wir wollen Teil davon sein. So komm mit deinem Heiligen Geist und hilf mir, diese Nachricht den Leuten mitzuteilen. Ich bete im Namen Jesu. Amen. Okay, also ich möchte mit einem Zeugnis anfangen. Einige von euch haben dieses Zeugnis schon gehört, aber vor ein paar Tagen, vielleicht vor 4 Tagen, hier in Dänemark, hatte ich wieder mal eine sehr starke Erfahrung gemacht. Und das zeigt, was Jesus tun will. Und wonach wir uns sehnen. Denn wir sahen, dass alles irgendwie zusammenkam, wenn es darum geht, was die Kraft Gottes ist. Also vor ein paar Tagen war ich unterwegs zu einem Treffen und vorher ging ich raus, um zu beten. Und ich sah eine Bank, auf der 2 Leute saßen und einer von beiden hatte Krücken und er konnte sein Bein nicht bewegen, weil er operiert wurde, ein halbes Jahr vorher. Und ich betete für diese Person und direkt dort vor dem Treffen kam Gott und diese Person wurde geheilt. Und sie waren geschockt und dann habe ich sie eingeladen zu dem Treffen und am Tag danach waren wir wieder draußen und dann kam einer von beiden und er brachte einen anderen mit und sie sind uns hinterhergelaufen, denn sie wollten die Kraft Gottes sehen. Und so waren wir auf der Straße dort und es sind wieder Dinge passiert, zum Beispiel, wir hatten eine Familie, die kam aus Norwegen, die wollte gekickstartet werden. Und draußen auf der Straße sah ich einen jungen Mann, der hatte ein Problem mit einer Bandscheibe. Und der eine aus Norwegen, 18 Jahre alt, ein Typ, er war noch nie gekickstartet. Ich sagte zu ihm, hier, komm her, leg deine Hand drauf. Und er legte seine Hand auf den mit der Bandscheibe und der mit der Bandscheibe sprang zurück, denn er merkte etwas, ein Schmerz kam in seine Bandscheibe und danach war alles weg. Er war geheilt. Und er war so, hey, was hast du gemacht? Und er guckte den aus Norwegen an und der so war völlig überrascht, also wusste er nicht, was er sagen sollte. Aber es hat dort nicht aufgehört. Etwas fing dort an. Und ich kann eine Geschichte davon erzählen. Nämlich der mit der Bandscheibe, der hat mich am Tag danach kontaktiert. Er kam danach mit seinem Vater, seinem Onkel und seinem Cousin. Und dort trafen wir uns und sie wollten auch Gebet. Und sie kamen aus Bosnien und waren orthodox, aber für sie war es eben eine Kultur. Und dort kam Gott und viele Dinge passierten. Ich fing an, für den Vater zu beten und ich wusste nicht genau, was genau dort passiert. Ich betete für den Onkel und sein Knie wurde geheilt und er sprach so in seiner eigenen Sprache und ich konnte nicht verstehen, was er sagte, aber ich konnte sehen, er war geheilt. Und danach sagte mir der andere auf Dänisch, dass er geheilt ist. Und dann betete ich noch für den Cousin. Und er hatte MS, Multiple Sklerose. Und er wurde von einem Dämon befreit. Er fiel runter von seinem Stuhl und schrie und ich habe den Dämon bedroht und er hat ihn verlassen. Und er sprang auf, gab mir einen Kuss und weinte und war so glücklich und lobte und pries Gott und war wirklich aufgeregt. Warum? Weil er freigesetzt wurde. Und er fühlte eine Stärke in sich, die er nie zuvor hatte. Und es war wirklich stark für den Rest der Familie, um zu sehen, was dort passiert ist. Plötzlich kam Gott, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, und ich hatte plötzlich die Gabe der Prophetie, dass ich Dinge sehen konnte, die ich vorher nicht gesehen habe. Und ich habe plötzlich angefangen, Dinge zu sehen und zu prophezeien über jeden. Ich sagte dem einen, hey, du bist ein Captain an einem Fußballteam und du hast dort und dort gespielt und du bist ein Captain. Und ich fing an, über ihn zu prophezeien. Und er hatte so Tränen in den Augen und sagte, hey, woher weißt du das? Es ist, du kannst ja wie in mich reingucken. Woher wusstest du, ich, dass ich Captain war und dass ich da und da gespielt habe? Du hast mich doch gerade erst getroffen, aber es ist wie, als wenn du mich kennst. Und es war so stark. Und dann der Nächste, dem sagte ich, du hast keinen Job, aber du wirst einen Job finden. Und ich prophezeite über ihn und über den Nächsten und über den Nächsten. Und Gott kam und es war einfach genial. Und ich habe ein Video auf meiner Webseite, wo mehr Details über das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, zu sehen sind. Aber es war so stark, aber es hat dort nicht aufgehört. Gott sagte mir dort auch, dass eine neue Gruppe anfangen würde in Bosnisch. Und da öffnete sich die Tür und es kamen zwei Leute rein. Und ich wusste nicht, wer das war. Und sie kamen rein und sprachen auf Bosnisch miteinander. Und ich sah, dass zwei davon Christen waren. Und ich fragte mich so, hey, was ist los? Ich war so ein bisschen verwirrt. Aber dann sagte mir die eine Person, was passiert war. Also, einer von den beiden, der reinkam, war ein Fußballspieler der dänischen Liga, ein Torwart, die beste Liga in Dänemark. Und er wollte mich treffen, denn er hörte, dass ich in der Stadt war. Also traf er einen Freund, den ich kannte, und er sagte, hey, ich möchte zu Torben sprechen. Und der Freund hat gesagt, nein, er hat keine Zeit. Und er, okay. Und dann ging er zu seinem Auto zurück. Aber als er zum Auto kam, hörte er Gott, der ihm sagte, kehr um. Geh zurück, jetzt. Und er kehrte um, ging zurück und öffnete die Tür und kam rein. Ihm wurde gesagt, er könnte nicht reinkommen, weil ich beschäftigt war. Aber Gott hat zu ihm gesagt, geh rein und sagte etwas anderes. Und er nahm einen Freund mit sich. Und sein Freund war aus Kroatien. Und das war eine Frau und die kannte diese Leute, für die ich betete. Und vor 20 Jahren, als diese Frau nach Dänemark kam, als ein Flüchtling, da lernte sie diese Leute kennen. Sie war zu der Zeit eine Muslimin. Später wurde sie ein Christ, wurde neu geboren. Und nach 10 Jahren traf sie diese Leute, wo der Vater, für den ich gerade gebetet hatte, sah, dass sie sich verändert hatte. Und sie konnte ihm dann von Jesus erzählen. Aber sie hatten keinen guten Kontakt miteinander. Also sie kannten sich nicht sehr gut. Aber vor drei Wochen sprach Gott zu dieser Person und sagte, bete für diese Familie. Also in den letzten 3 Wochen hat sie für diese Familie gebetet, dass sie gerettet werden. Und dann kam sie rein, als ich gerade fertig war, für sie zu beten. Und jetzt wird sie sich um die Nachfolge von diesen Leuten kümmern. Und das ist, glaube ich, genau das, was Gott mir auch gesagt hat. Kannst du sehen, wie wunderschön das ist? Wir haben Heilung auf der Straße, Jüngerschaft auf der Straße, Gemeinde auf der Straße. Wir sehen, wie Gott führt und leitet. Und sie hatte da 3 Wochen gebetet. Und wir gingen raus, ich kam in Kontakt mit dem Sohn, nachher sprach ich die ganze Familie, dann sprach Gott zu dem Torwart, geh rein, er wusste, er sollte nicht reingehen, aber Gott sagte, geh rein, und dann trafen sich alle dort. Und es ist so genial, weil es hat so viele Details da drin, so ähnlich wie wir das damals in Südafrika erlebt haben. Es ist nicht nur Heilung, es ist nicht nur Prophetie, es ist nicht nur ein Wort der Erkenntnis, es ist nicht nur Leute, die gerettet werden und nicht nur geleitet durch den Heiligen Geist, es ist alles, kommt zusammen. Alles kommt zusammen. Und das ist, was die Gemeinde ist. Das ist, wenn Jesus die Gemeinde baut. Wir lassen uns nicht durch Programme leiten, sondern durch den Heiligen Geist. Wir sehen immer wieder, wie Gott das alles macht, wie alles einfach zusammenkommt, wenn Jesus seine Gemeinde baut. Und ich weiß nicht, wovon du ein Teil sein willst, vielleicht ein Teil von einem Mann, der eine Vision hat mit einer Kirche von 300 Leuten und einer Worship-Gruppe, und dann kommst du einfach dahin am Sonntag und hörst seine Vision. Oder willst du ein Teil von Jesus' Vision sein? Darum, die Kirche zu reformieren, wie Jesus seine Gemeinde baut. Willst du ein Teil von dem sein? Und ich glaube, du willst natürlich Teil davon sein, von der Gemeinde von Jesus. Aber manchmal müssen wir uns entscheiden. Wir brauchen eine Reformation der Kirche. Und die Zeugnisse, die ich immer und immer wieder erlebe, sind, weil Gott uns freigesetzt hat oder uns befreit hat von unseren religiösen Brillen, die uns sagten, was Kirche und Gemeinde ist. Und jetzt geht es nicht um meine Vision von Kirche, sondern um Jesus' Vision von Kirche. Es geht nicht darum, was ich will, sondern was Jesus will. Und er baut die Gemeinde. Und ich will ein Teil davon sein. Und das ist wirklich spannend. Und das ist erst der Anfang. Ich möchte euch über unsere Reise erzählen. Ganz schnell. Wo wir verschiedene Sachen gelernt haben, die ich euch jetzt dann zeigen will. Ich bin vor vielen Jahren gerettet worden und ich kam, wie viele andere, siehst du da, es sieht aus wie eine Kirche. Ich ging in eine Kirche und da ist die Plattform und da sind die Reihen, die Kirchenbänke, und ich saß auf einer dieser Kirchenbänke und ich schaute nach vorne zu der Bühne, zu der Plattform, und sehr schnell habe ich dieses System für mich akzeptiert und gedacht, das ist Kirche. Aber sehr schnell hat etwas in mir begonnen, nämlich Frust. Und ich weiß, viele von euch haben auch diesen Frust. Das war Frust, weil ich wollte nicht einfach nur in der Kirchenbank sitzen und nach vorne gucken. Ich wollte mehr tun. Ich wollte Gott dienen. Ich wollte auch da vorne stehen und predigen. Also fragte ich meinen Jugendleiter und fragte, hey, wann kann ich mal predigen? Und er guckte mich an und sagte, Torben, du kannst mit den Kindern helfen und dann mit der Sonntagsschule, und dann kannst du nach ein paar Jahren ein Jugendleiter sein, und als ein Jugendleiter kannst du einmal im Jahr am Sonntag predigen. Also hat er mir das so erklärt, wie ich da vorne irgendwann mal irgendwas sagen könnte und wie ich das langsam aufbauen könnte. Und es würde 5 Jahre dauern, damit ich einmal im Jahr dort predigen könnte. Und da war es so, dass wie als wenn Gott meine Augen geöffnet hat. Und viele Leute, die in dieser Gemeinde waren, die waren geistlich tot. Weil die haben einfach da am Sonntag die Gemeinde besucht und das war's. Und ich habe gemerkt, wenn ich da bleibe, dann werde ich werden wie sie. Also haben wir diese Gemeinde verlassen und sind in eine neue Stadt gezogen, um selber eine Gemeinde zu gründen. Und wenn ich heute Gemeinde anschaue, möchte ich sie in 3 Teile teilen. Die erste Gruppe ist die kleinste, das sind 10%. Das sind die 10%, die Gott in den Treffen dienen, die etwas tun. Das ist der Prediger, der den Lobpreis leitet, der aktiv ist in der Kirche. Und wenn du aktiv bist, dann bist du glücklich. Yeah! Denn dann wächst du. Und das habe ich versucht, in der Pionierschule zu sagen, wir lernen etwas, indem wir es tun. Und deswegen bist du glücklich, weil du hast ja dieses Verlangen. Wir wollen wachsen und von Gott gebraucht werden. Aber in einem normalen Sonntagsgottesdienst haben wir vielleicht da 100 Leute dann haben wir nur 10%, die aktiv sind. Die 90%, die kommen einfach und machen nichts. Die sitzen da, gucken zu, hören zu und machen nichts. Und das ist so anders als in der ersten Kirche, in der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde war ein lebendiger Leib, wo jedes Glied am Mitarbeiten war. Es war nicht nur der halbe Arm, der arbeitete, sondern der ganze Körper. Wenn wir also jetzt von diesem System sprechen, dann kommt es von der katholischen Kirche und wir haben es heute überall. Aber in der Apostelgeschichte war das nicht so. Sie haben es ganz anders gemacht. Sie haben die Kirche viel einfacher gemacht. Sie haben sich in kleinen Gruppen getroffen und einfach Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Das einzige Setup, was wir in der Bibel haben, ist dieses hier. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Zum Beispiel ein Lied, ein Wort der Erkenntnis, eine Offenbarung. Und alles dient dazu, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Also er sagt, wenn ihr euch trefft, dann hat jeder von euch etwas. Es muss nicht genau diese Reihenfolge sein, aber er sagt, wenn ihr euch trefft, hat jeder von euch etwas, was er beitragen kann. Aber hier kommst du zur Kirche, aber du gibst nichts, denn dir ist es nicht erlaubt, etwas zu geben. Das Kirchensystem ist nicht so erlaubt, nicht so gebaut, dass es dir erlaubt ist, dass du irgendwie etwas teilen kannst von dem, was du hast, von Gott. Und so kommen wir Woche für Woche dahin, in die Kirche, aber dir ist es nicht erlaubt, etwas zu geben. Und dann wirst du passiv. Sehr langsam wirst du passiv. Denn wenn du nichts gibst, dann gibt es keinen Grund für dich, von Neuem erfüllt zu werden. Zum Beispiel, wenn ich einen jungen Mann habe und wenn ich will, dass er die Bibel heute mehr liest als morgen und die Bibel studiert, dann sage ich ihm einfach, hey, du wirst nächsten Sonntag predigen. Dann wird er sagen, was, ich? Ja, du. Wenn ich ihm das sage, garantiere ich dir, dass er diese Woche beten wird, das Wort Gottes essen wird, es meditieren wird und dadurch verändert werden wird. Warum? Weil er weiß, dass er nächsten Sonntag dran ist. Und deswegen müssen wir eine Plattform gestalten, wo jeder seine Gaben, die er von Gott hat, hineingeben kann. Und dann bleibst du auch nah bei Gott. Ich weiß, da sind Leute, die jede Woche Gebet brauchen oder eine Predigt brauchen. Und weil da so viele Bedürfnisse sind, weiß ich, ich muss nah bei Gott sein, um ihnen was geben zu können. Aber in diesem System funktioniert das nicht. Da sind es nur die 10%, die dienen. Und viele sterben geistlich langsam. Aber bevor sie geistlich sterben, wenn du denn nicht zwischen diesen 10% bist, bist du vielleicht einer von diesen 30%. Wer sind diese 30%? Das sind die Leute, die frustriert sind. Sie wollen mehr. Sie wollen nicht einfach nur da sitzen und zuhören. So wie ich war damals frustriert. Ich wollte mehr. Ich dachte, wann ist es endlich meine? Wann bin ich an der Reihe? Gott hat jedem eine Berufung gegeben. Nicht nur dem Pastor, sondern in jedem von uns. Und wir sind alle dazu berufen, etwas zu geben. Also sie sind frustriert. Aber sie können nicht immer frustriert bleiben, denn dann, das wird sie killen. Also, was du machst, entweder machst du etwas Radikales und du wirst einer von den 10%, oder du machst das, was ich gemacht habe, du verlässt die Gemeinde. Und da sind viele, viele Leute jedes Jahr, Millionen, die die Gemeinde verlassen, weil sie hungrig sind. Sie wollen mehr. Denn in diesem Ort dort kommen sie nicht dahin, Gott dienen zu können. Und ich weiß, da gibt es viele, viele verschiedene Kirchen und in vielen Kirchen ist es aber auch kein Problem. Es gibt aber auch viele Kirchen, wo das ein Problem ist. Und viele sind frustriert und wenn sie lange genug frustriert sind, dann kommen sie in die größte Gruppe der Gemeinde. Das sind die 60%. Wer ist das? Ich nenne sie die abfallende Gruppe, die Gruppe, die abfällt. Erinnere dich daran, Abfall heißt nicht mehr in die Kirche zu gehen, sondern die erste Liebe von Jesus zu verlassen. Und das sagt Jesus in der Offenbarung. Kehrt um, ihr habt die erste Liebe verlassen. Was sie machen, nach einiger Zeit in der Frustration, wenn sie nicht sehen können, wie sich jemals irgendwie verändern könnte, dann lassen sie einfach ihre Berufung fallen. Sie tun sie weg. Denn sie können nicht ständig frustriert sein. Dann sagen sie einfach, okay, ich gehe einfach in die Gemeinde. Und dann gehen sie einfach Sonntag für Sonntag in die Gemeinde und so langsam stirbt ihr geistliches Leben ab. Ihre erste Liebe ist gegangen und ihre Berufung ist begraben. Und sie gehen einfach weiterhin in die Gemeinde. Und das ist ein sehr gefährlicher Ort zu sein. Wir sind berufen, Gott zu dienen. Und weil dieses hier der gefährlichste Ort ist zu sein, muss etwas passieren. Weil viele Menschen sterben geistlich. Jedes Jahr in diesem System. Es nimmt das Feuer weg. Also ich glaube, wir müssen dieses System ändern in das, womit Jesus kam. Ein anderer guter Grund, das zu ändern, ist, das wird keine Frucht bringen, so wie wir sie brauchen und wollen. Und immer wieder kann ich ein, zwei Leute nehmen und sie bejüngern. Und ich sehe, wie sie wachsen. Ich kann eine Person nehmen und nächstes Jahr hat er gesehen, wie zwei Leute gerettet wurden. Das ist kein Problem, wenn wir die Werkzeuge benutzen, die Gott uns gegeben hat. Aber wenn ich eine Person nehme und zwei andere sich durch die bekehren, dann habe ich ein Wachstum von 200%. Und wenn wir das immer wieder machen, dann wächst die Gemeinde. Aber wie oft siehst du eine Gemeinde, wo dieses Jahr 100 Personen sind, im zweiten Jahr 200 Personen, im dritten Jahr 400, dann 800 und 1600? Das ist ein 100% Wachstum. Aber wie oft sehen wir das? Das sehen wir oft nicht. Warum? Weil dieses System nicht in der Lage ist, Jünger zu machen. Wir machen da Kirchengänger und wir machen keine Jünger. Anstelle von Multiplikation haben wir ein paar Leute hier und ein paar Leute da und dann wächst es viel langsamer, als das jetzt hier steht. Und es wird immer weniger. Das ist keine Multiplikation. Aber Jesus hat uns berufen, Frucht zu bringen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jeder von uns sollte Frucht bringen. Es ist nicht genug, in eine Kirche zu gehen. Ja, was ist mit dir? Gott hat uns berufen, jeden Einzelnen Frucht zu bringen. Und wenn wir die Mission erfüllen wollen, zu der Jesus uns berufen hat, müssen wir ändern, wie wir das Ganze tun. Er hat uns berufen, Nationen zu bejüngern. Nicht nur ein bisschen hier und ein bisschen da. Wir sollen die ganze Welt missionieren. Und wenn wir es so machen, dann machen wir es falsch. Und ich möchte ein bisschen aus meinem Buch lesen, Die letzte Reformation. Da habe ich ein Kapitel, da geht es um Gemeinden, Kirchen. Dass wir viele neue Gemeinden brauchen. Und oft, wenn ich zum Beispiel sage, willst du eine Gemeinde anfangen, eine Kirche, dann ist unser normaler Gedanke, nee, das will ich nicht. Warum nicht? Weil es hart ist. Wir brauchen ein Gebäude, wir brauchen ein Komitee, wir brauchen Geld, wir brauchen viele Hände, wir brauchen viele Dinge, denn es ist schwierig, so eine Kirche zu bauen. Aber wenn wir schauen, wie sie es in der Apostelgeschichte gemacht haben, und du weißt, was sie gemacht haben, dann ist es gar nicht schwer. Jeder kann Teil davon sein. Es ist viel einfacher. Und wenn du ein Pastor bist, dann möchte ich dich fragen, was willst du sehen? Willst du eine Gemeinde mit 1000 Leuten haben? Oder was ist 1000 Gemeinden mit 10, 15 Leuten? Was wollen wir? Wollen wir die Welt verändern? Oder einfach ein großes Gebäude mit Kirchengängern? Ich weiß, es gibt so viele Pastoren, die auch meine Freunde sind, die eines Tages, so wie ich auch, ein Ziel hatten, ich will Jünger machen. Und das ist der Grund, warum du Pastor wirst, du liebst Gott, du liebst Menschen, du willst Jünger machen. Aber was passiert? Du fängst an auf eine gute Art, aber irgendwann verändert dieses Denkmuster dein Leben, so wie du denkst, und nach einer kurzen Zeit merkst du, dass du gar keine Jünger machst. Du hast Kirchenbesucher, aber nicht Jünger. Und ich sehe, dass das Herz von vielen Leitern gut ist und sie wirklich Gott dienen wollen, aber wegen unserer religiösen Brille sind wir nicht in der Lage, durchzubrechen. Wir sind nicht in der Lage, wenn es um Jüngerschaft geht, sie zu leben. Und als ich meine Brille abgezogen habe, hey, das ist die Frucht ganz anders. Wir können viel Zeit im Königreich arbeiten und dabei denken, dass wir etwas Gutes machen. Aber was wir tatsächlich machen, wir behindern die Arbeit Gottes. Ich bin Teil eines Netzwerkes von Kirchengründern und wir trafen einen Kirchengründer in Indien. Und der hat ein Netzwerk dort angefangen und da haben sie 5 Millionen Leute in 10 Jahren getauft. 5 Millionen in 10 Jahren. Und das hören wir nicht so oft bei den Megakirchen. Wir haben die Megakirchen mit 15.000 oder so in Amerika und wir lesen ihre Bücher. Aber jetzt geht es um 5 Millionen Leuten und nicht 10.000. Warum? Multiplikation. Es geht darum, sich auszubreiten und nicht sich zu versammeln. Aber dieser Typ, der dieses Netzwerk angefangen hat, der hat etwas gesagt, was ich nie vergessen werde. Er hat gesagt, vor ein paar Jahren kam eine große Kirchenorganisation aus Amerika, die helfen wollte und das, was Gott in Indien tat, unterstützen wollte. Sie kamen mit vielen Leuten und mit viel Geld. Sie kamen mit vielen Dollar und wollten das in diese Arbeit investieren. Aber nach ein paar Jahren haben sie wieder aufgehört. Und dieser Mann, der dieses Netzwerk angefangen hat, der hat mich angeschaut mit Tränen in den Augen und hat gesagt, wenn diese Kirchenorganisation aus Amerika nicht hierher gekommen wäre, um uns zu helfen, die Gemeinde Gottes zu bauen, dann hätten wir nicht 5 Millionen Leute getauft bis heute, sondern 8 Millionen. Denn als sie hierher kam, stoppte der natürliche Wachstum. Es wurde einfach langsamer. Und es ist so interessant, wenn du dir das überlegst. Hier haben wir eine Organisation, die mit gutem Willen die Gemeinde Gottes bauen will, die Tausende von Stunden von Arbeit investiert haben und Millionen von Dollars, aber das Endergebnis ist minus 3 Millionen Seelen. Also das Beste, was Sie, die amerikanische Organisation, gemacht haben sollte oder könnte, ist nichts tun. Das Beste, möchte ich das nochmal sagen, was diese Organisation für das Reich Gottes hätte machen können, ist am besten nichts zu tun. Nicht ihr Geld zu gebrauchen, nicht ihre Stunden zu investieren, denn sie verhinderten das natürliche Wachstum. Die Gemeinde Gottes ist ein Körper, ein Leib, und er wächst normal, wenn wir ihn wachsen lassen. So wie wir Gemeinde bauen, verhindern wir das natürliche Wachstum. Wir müssen einfach loslassen und es natürlich wachsen lassen. Der Samen ist im Boden und er muss einfach wachsen. Wenn es um das Erreichen der Welt geht, dann ist es hier sehr viel gewachsen in der Apostelgeschichte. Es wächst an Orten, wo Verfolgung ist, denn an den Orten, wo Verfolgung ist, da funktioniert das System nicht. Das Erste, was in der Verfolgung kaputt geht, wird die Kirche sein. Der Pastor wird ins Gefängnis geworfen und plötzlich können sie sich nicht mehr treffen. Und was passiert? Es wächst. Es wächst wie nie zuvor. Und es ist so interessant, wenn du dir das überlegst. Viel von dem, was wir heute machen, produziert keine Frucht, sondern im Gegenteil, es verhindert Wachstum. Und ich war ein Teil davon. Ich war ein Kirchenpflanzer für 14 Jahre. Ich habe das Gleiche gemacht. Aber jetzt, guckt euch die Zeugnisse an. Wir sehen ein Wachstum, was über der ganzen Welt explodiert. Denn wir machen jetzt Jünger. Wir haben die Art und Weise, wie wir Gemeinde machen, geändert. Ich möchte noch aus meinem Buch lesen. Also wenn es um Kirchen geht, so eine Kirche wie hier zu machen, ist nicht einfach. Denn es kostet viel Geld, es braucht viele Leute und es ist nicht einfach. Und deswegen sehen wir auch nicht so viel solche neue Kirchen. Ich habe hier, Jesus hat uns berufen, um eine ganze Nation zu bejüngern. Und in dieser Organisation Dorn sagen sie, dass das der optimale Weg, um den Auftrag von Jesus zu erfüllen, darin besteht, eine neue Gemeinschaft für alle 500 bis 1000 Einwohner zu bauen. Also für 500 bis 1000 Leute braucht es eine Gemeinschaft. Denn aus dem Arbeiten mit Kirchen, haben sie das herausgefunden. Sie haben herausgefunden, eine normale Kirche, also mit normaler Mitgliederzahl, hat einen Einfluss auf 500 bis 1000 Leute. Wenn du also jetzt eine Stadt in Dänemark nimmst mit vielleicht 30.000 Leuten, dann müsste diese Stadt, also normalerweise hat es da 2, 3, 4 Kirchen in so einer Stadt, oder? Mit 30.000 Einwohnern sollte mindestens 30, 40, 50, 60 Gemeinden mehr haben, um den Auftrag von Jesus zu erfüllen. Aber heute, heute haben wir so eine Baptistengemeinde, eine Pfingstgemeinde, eine evangelische Kirche. Hey, Leute, wenn wir wirklich die Nation erreichen wollen, wie Jesus gesagt hat, die Nationen zu Jüngern zu machen, nicht ein paar Leute hier und ein paar Leute da, dann müssen wir unsere Art und Weise, wie wir Kirche leben, ändern. Und das Gute daran ist, wie Jesus es gemacht hat, dann haben wir nicht hier 10%, da 30% und da 60%, da können wir 100% haben. Denn in der Vision von Jesus, da ist genug Arbeit für jeden Einzelnen von uns. Und das werden wir in den nächsten zwei Malen anschauen. Ihr werdet sehen, dass dort genug Platz für alle ist. Also zurück zu meiner Geschichte. Ich habe das verlassen und ich ging zu einer neuen Stadt, um wieder eine Kirche anzufangen. Und dort wollten wir Dinge anders machen. Wir wollten Jünger machen. Wie haben wir es gemacht? Also ich fragte mich, wie machen wir es? Also du leitest den Lobpreis, ich predige, dann nachher machen wir zwei Lieder, dann nehmen wir ein Opfer und so weiter. Ja, lass uns das tun. Und es ist so interessant, denn ich habe etwas verlassen, denn ich wollte nicht so sein. Ich wollte Jünger machen. So ging ich zu einer anderen Stadt, um eine neue Kirche zu gründen. Aber es war nicht anders. Nachher, am Schluss, am Ende vom Tag hatte ich genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte Jünger machen und ich habe eine Kirche gebaut, genauso wie ich es vorher gewohnt war. Und das müsst ihr verstehen. Es ist nicht einfach, dieses System aus dir herauszukriegen. Ich habe hier Leute, ich kenne Leute, die haben 10-mal dieses Buch hier gelesen. So als wenn etwas, jedes Mal haben sie irgendwie sich ein bisschen freier gefühlt. Denn dieses System aus sich rauszukriegen ist nicht so einfach. Also ich ermutige euch, kauft euch das Buch auf Amazon, The Last Reformation, die letzte Reformation. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Frucht gebracht. Es war nicht sehr erstaunlich. Ich hatte nicht viele starke Zeugnisse. Und nachher ging ich dann wieder in eine andere Stadt mit einem anderen Kollegen, um wieder eine Kirche anzufangen. Und dort fing etwas an. Und es war anders. Und zum ersten Mal war es so ein bisschen, als wenn meine Brille so ein bisschen runterkam und ich konnte so drüber gucken. Und da kriegte ich so ein bisschen den Geschmack von etwas, was mein Leben für immer veränderte. Ich bekam einen Eindruck davon, was Gemeinde ist. Dort sah ich zum ersten Mal, dass wir eine Art Familie waren. Wir kamen zusammen und jeder hatte etwas mitzuteilen. Und zum ersten Mal bekam ich diesen Geschmack von was Kirche ist. Aber ich hatte die Brille noch nicht ab. Also kurz danach wurden wir viele Leute und dann kriegten wir wieder genau das gleiche System. Noch einmal. Und der Frust kam und viele Dinge passierten. Dann bin ich wieder woanders hingezogen. Und da fingen wir wieder an mit einer neuen Gemeinde, denn das ist unser Herz, Gemeinden zu bauen. Und dort fing ich irgendwie an, irgendwie gut, aber irgendwann, zack, war die Brille wieder drauf. Aber etwas, was ich dann noch schlimmer machte als vorher, ist, dass die anderen beiden Kirchen, die wir gegründet haben, war ich nicht der Pastor, da war ich der Evangelist und nicht der Pastor. So war der ganze Druck nicht auf mir. Ich war also freier. Aber dieses Mal wurde ich der Pastor. Und plötzlich so hörte ich so, ja, wie viel seid ihr in eurer Gemeinde? Und ich merkte so einen Druck auf mir. Ja, du kannst doch keine Gemeinde leiten. Du bist Evangelist, du bist nicht Pastor. Und ich merke so einen großen Druck auf mir, um den Leuten zu beweisen, ich bin der Leiter. Also habe ich mich verändert. Ich habe die Brille abgesetzt und eine andere Brille aufgesetzt. Und ich wurde der Pastor und ich sagte, hey, geh nicht in die Gemeinde, du gehörst zu mir. Mach nicht dies, mach nicht das. Und die Kirche spaltete sich und es wurde eine Art Wettbewerb gegenüber den anderen Kirchen, denn ich zeige meinen Leuten, dass ich ein guter Leiter bin. Und ich fing an, die Leute zu kontrollieren. Und ich brauchte ihr Geld. Denn es war irgendwie mein Lohn und ich hatte ein Haus und das war nicht einfach. Und ich tat Dinge, die ich gar nicht tun sollte. Irgendwie war ich manipuliert und manipulierte selber. Aber jetzt, wo ich raus bin aus diesem System, sehe ich das von einem ganz anderen Standpunkt und kann sagen, dass ich Leute kontrolliert habe. Nicht, weil ich in meinem Herzen böse war, aber ich wollte, dass sie Erfolg haben. Ich wollte das so sehr, dass ich da übernommen habe, wo es der Heilige Geist hätte tun sollen. Und ich war wirklich voll der Kontrollfreak. Ich wollte mein Königreich bauen. Und ich wollte so sehr, dass die Leute Erfolg hatten. Aber am Schluss sah ich, dass das Ergebnis schlecht war. Ich machte, dass die Leute abhängig waren von mir anstelle von Gott. Ich versuchte, die Aufgabe des Heiligen Geistes zu machen. Das schreibe ich da auch in meinem Buch. Und ich wurde wie viele Pastoren. Da ist so ein religiöses System, was das Leben killt. Du machst plötzlich Dinge, die du gar nicht machen willst. Denn du wirst abhängig vom Geld von den Leuten und so weiter und so fort. Und du machst Dinge, die du gar nicht tun willst. Und wenn du da drin bist, dann siehst du das auch nicht so leicht. Aber wenn du draußen bist, dann denkst du, hey, was habe ich da gemacht? Und wenn ich da zurückschaue, was ich da gemacht habe, muss ich sagen, da habe ich nicht so viel gute Frucht gehabt. Mein Herz war, glaube ich, okay. Mein Herz war danach, Gott zu dienen, aber so wie ich es gemacht habe, das System hat mich gehindert, Frucht zu bringen. Aber dann gab Gott mir einen Traum. Und in dem Traum sah ich zwei Männer, die neben mir standen und rauchten. Und einer gab mir eine Zigarette und sagte, hier, du musst rauchen. Und ich sagte, nein. Ich sagte, ich rauche nicht. Und da sagte der andere, wenn du nicht rauchst, dann sehen die anderen, dass wir rauchen. Und dann nahm ich die Zigarette im Traum und rauchte. Und ich merkte, wie der Rauch in mich hineinkam. Und sofort dachte ich, oh nein, was habe ich getan? Und ich wachte auf und ich wusste genau, was ich getan hatte. Die zwei Leute waren die zwei Städte, in denen wir vorher waren, wo wir die Kirchen gebaut hatten. Der Rauch war das System, dass das Leben töten wird, dass es den Leib töten wird. Und ich wusste, wo ich rauchte. Denn als ich die dritte Gemeinde anfing, sagte Gott mir am Anfang, vertrau mir, vertrau mir. Geh nicht noch einmal unter das System. Mach das nicht nochmal so, wie andere es von dir erwarten. Aber ich habe ihm nicht vertraut. Also kam ich noch einmal unter dieses System, weil ich Angst hatte davor, was andere von mir denken würden. Und da nahm ich im Prinzip diese Zigarette und rauchte. Und der Rauch killte den Leib, tötete den Leib. Und als Gott mir diesen Traum gab, tat ich Buße und ich habe die Gemeinde geschlossen. Und dann zogen wir in diese Stadt hier und seitdem bin ich frei von dem System. Und wir machen heute viele Gemeinden. Wir helfen anderen Gemeinden. Ich sprach so auf einer Gemeindegründungskonferenz und wir sehen ein Wachstum, das explodiert wie nie zuvor. Und das ist so interessant, denn das System, du kannst in der Gemeinde sein und trotzdem frei sein. Ich sprach in der Kirche von England und ich bin in vielen Gemeinden gewesen, um das mitzuteilen und ich merke eine völlige Freiheit dabei. Aber ich treffe auch viele Pastoren und die wollten das so, aber ihre Leitung wollte das nicht und sie haben dem Heiligen Geist nicht vertraut. Und das ist so anders von Person zu Person. Aber ich möchte sagen, dass die Freiheit wirklich groß ist, die wir haben, seitdem wir aus dem System raus sind. Und wir sehen wirklich, wie Gemeinden aus dem Boden sprießen. Also du kannst nicht sagen, eine Gemeinde ist gut, wenn es so und so viel Mitglieder hat und so viel Geld in der Gemeinde hat, sondern es kommt darauf an, leben die Leute wirklich, wie Jesus es gesagt hat, sind sie ihm gehorsam, machen sie Jünger. Darum geht's. Wenn sie es machen, dann ist es gut. Wenn nicht, dann ist es keine Gemeinde. Denn Gemeinde ist, Jesus zu folgen und Jünger zu machen. Das ist so meine Reise. Für mich brauchte es 14 Jahre und 3 Kirchengründungen, bis ich endlich die religiöse Brille abziehen konnte. Und wir sind wirklich darauf fixiert, nicht wieder in das System zurückzugehen, damit uns das nicht nochmal passiert. Also, wir bleiben hier draußen, außerhalb von dem System und machen unsere Arbeit. Denn wir lieben diese Freiheit und die wollen wir behalten. Also, ich möchte jetzt noch weitermachen, über Multiplikation sprechen. Über das Einfachste in der Kirche, ganz kurz, und dann höre ich auf. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Und wir werden uns anschauen, was Jesus getan hat. Also ich möchte 2 Bibelstellen vorlesen, denn in der Bibel haben wir den Missionsauftrag. In Matthäus 22 fragte jemand Jesus, was ist das größte Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Also, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Aber es gibt auch ein zweites, was dem gleich ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, das ganze Gesetz ist in diesen beiden Geboten enthalten. Also wir haben das größte Gebot. Und dann haben wir den Auftrag, Matthäus 28, den Missionsauftrag. Sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht darum hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der große Auftrag. Wenn wir die Gemeinde anschauen und es so einfach wie möglich machen, dann habe ich hier so ein Dreieck. Das Erste, sagt Jesus, liebe Gott, deinen Gott, mit allem, was du hast und bist. Das Nächste ist, liebe deinen Nächsten. Und es ist wirklich wichtig, dass wir an erster Stelle haben, liebe Gott. Denn wenn du Gott nicht liebst und nur deinen Nächsten liebst, dann wird es eine humanistische Liebe. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du ihn nicht wirklich kennst, denn durch den Heiligen Geist wird ja die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen. Also, wir sollen unseren Nächsten mit der Liebe Gottes lieben. Und das geht nur, wenn wir Gott kennen. So können wir den Leuten auch die Wahrheit sagen in Liebe. Und die wird uns freisetzen. Also Liebe ist nicht eine humanistische Liebe. Also liebe Gott, deinen Nächsten und mach Jünger. Mach Jünger. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und machet Jünger aus allen Nationen. Das ist Kirche oder Gemeinde. Jesus sagt, wo 2 oder 3 zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die einfachste Form von Kirche. Wir sind zusammen mit Leuten, wir lieben Gott, wir lieben unseren Nächsten und wir machen Jünger. Das ist Gemeinde. Neulich war ich hier in Dänemark draußen, wo Leute geheilt wurden und freigesetzt wurden und getauft wurden. Das ist Gemeinde. Aber das Problem ist, dass wir das in eine Box gesteckt haben. Und es wurde die katholische Kirche draus. Und diese Box hindert unsere Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten und hindert uns daran, Jünger zu machen. Ich möchte hier noch so ein bisschen Klebeband hinmachen, um die Box mehr zu visualisieren, sichtbar zu machen. Das ist die Box, die wir oft über Dinge drüber stülpen. So. Und was ist diese Box? Sie ist ein Gebäude. Wir denken, um eine Gemeinde zu sein, brauchen wir ein Gebäude. Aber es ist nicht nötig. Schaut euch die ersten Christen an. Die erste wirkliche Gemeinde. Das erste Gemeindegebäude war die Kirche der katholischen Kirche. Damals bei den Aposteln gab es kein solches Gebäude. Schaut euch die Länder an, wo die Christenverfolgung ist. Dort wächst die Gemeinde am größten und dort gibt es kein Kirchengebäude. Das würde sofort von der Regierung geschlossen. Wir lesen also die Bibel mit unseren religiösen Brillen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie trafen sich jeden Tag täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 47. Viele von euch haben das gehört, dass sie sich im Tempel trafen und zu Hause das Brot aßen. Viele Gemeinden lehren, ja, siehst du, sie trafen sich im Tempel und dann trafen sie sich in den Häusern. Nee. Der Tempel war nicht das Treffen. Die Gemeinschaft war im Haus, wo sie das Brot brachen. Sie brachen das Brot nicht im Tempel. Im Haus war das Treffen der Gläubigen. Was war der Tempel? Der Tempel war in Jerusalem. Als sie in andere Städte kamen, haben sie sich nicht einen neuen Tempel gebaut. Denn Jesus kam mit etwas Neuem. Und als sie in den Tempel kamen, war das nicht der Ort, wo sie angebetet haben, sondern sie haben dort Leute geheilt, sie haben dort gepredigt, so wie Petrus. Der Tempel war einfach der Ort, wo die Leute sich trafen. So wie Paulus, als er in die Synagoge kam, er predigte radikal, solange wie er predigen konnte. Manchmal wollten sie ihn steinigen, ein andermal wollten sie ihn nicht hören. Aber ein paar Leute sind ihm nachgefolgt und er nahm sie mit zu den Häusern. Also der Tempel war ein einziger in Jerusalem und es war nicht der Ort der Anbetung, sondern es war dieser Ort in Jerusalem. Und in jeder anderen Stadt gab es ja keinen Tempel. Also sie haben nicht überall so einen neuen Tempel gebildet. Sie trafen sich also einfach in den Häusern. Also wir treffen uns zum Beispiel heute auf dem Marktplatz. Wir reden über Jesus, wir predigen das Evangelium und Leute werden gerettet und dann gehen wir nach Hause und essen, haben Gemeinschaft und dann gehen wir wieder raus und neue Leute werden gerettet und wir gehen wieder mit ihnen nach Hause und essen mit ihnen. So haben es die ersten Jünger auch gemacht. Die erste Gemeinde hatte nicht so einen Ort, wie wir heute haben, so ein Kirchengebäude. Das nächste, wenn du so ein Kirchengebäude hast, dann brauchst du auch Angestellte, Mitarbeiter. Also dann hast du jemanden, der Geld dafür kriegt, und dann hast du diejenigen, die ehrenamtlich arbeiten und die, die gar nichts tun. Wir sind aber alle berufen, für das Reich Gottes zu arbeiten. Da ist keiner, der irgendwie so der Profi ist. Jeder von uns ist berufen. Und das ist das Problem, wie die Kirche heute aufgebaut ist. In der Bibel gab es den fünffältigen Dienst: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Der Apostel, der war sehr schnell unterwegs. Und der Prophet hat gesagt, so und so geht's. Und die zwei haben zusammengearbeitet wie eine Pistole. Dann haben wir noch den Evangelisten. Der ist der längste, der größte. Dann haben wir hier den Hirten, der den Leuten half, egal was passierte. Er war faithful, treu. Und dann haben wir noch den Lehrer, der so der Kleinste ist und einen die Pfropfen aus dem Ohr nimmt und die gesunde Lehre macht. Und so sind sie von Haus zu Haus gegangen und haben gelehrt, gepredigt. Und sie haben einander geholfen. Sie haben Leute geheilt und haben sich untereinander ausgebreitet. Sie waren dort, um die Heiligen auszubilden, um Jünger zu machen. Aber dieser fünffältige Dienst wurde zu etwas reduziert, was nicht biblisch ist. Also wir können heute nicht ein Fundament in dieser neuen Art von Gemeinde sehen. Aber das Fundament war Apostel und Propheten damals. Während der Reformation haben die Lehrer völlig übernommen. Denn die Lehrer haben gelehrt, dass der Apostel und der Prophet heute nicht mehr da ist. Das haben sie gelehrt. Sie haben gesagt, es gibt keine Apostel und Propheten mehr. Das hat der Lehrer gesagt, aber das steht nicht in der Bibel. Aber sie haben auch gelehrt, dass der Hirte und der Lehrer dasselbe ist. Also wer ist übrig? Der Evangelist, und der will nicht Teil davon sein, also wird er rausgeschmissen. Also haben wir heute nur noch die Lehre. Und heute geht alles nur noch um Lehre. Wir brauchen aber nicht nur den Lehrer, wir brauchen alle fünf vom fünffältigen Dienst, um Jesus gehorsam zu sein. Also wir brauchen, wir müssen erkennen, dass wir alle Mitarbeiter im Reich Gottes sind. Da gibt es nicht welche, die mehr berufen sind und welche, die weniger berufen sind. Ich gehe jetzt sehr schnell dadurch und nächstes Mal werde ich euch noch einige Werkzeuge geben. Das nächste ist das Programm. Wir machen das Programm. Und alles muss irgendwie diesem Programm entsprechen. Alles muss irgendwie gleich aussehen. Ich habe Leute, die wollen Traktate verteilen auf der Straße. Aber ihnen wurde gesagt, nein, in unserer Gemeinde machen wir das nicht. Und viele Leute werden in ihrer Liebe zu Gott behindert. Warum? Weil es muss alles ja immer so gleich aussehen. Wir müssen unser Programm irgendwie machen. Neue Gläubige kommen rein. Ja, wir müssen unser Programm machen. Anstatt sich einfach mit denen hinzusetzen, das Evangelium zu erklären und zu sehen, wie sie gerettet werden. Es ist irgendwie alles so dasselbe. Es sieht alles so gleich aus, so grau, egal in welche Kirche du gehst. Und das mag ich nicht. Denn Jesus kam nicht damit. Ich hörte von einer Gemeinde, die wollte mehr vom Heiligen Geist. Also haben sie das in ihr Programm eingebaut. Aber der Heilige Geist funktioniert nicht so. Und dann das Letzte, das Budget, das Geld. Und das kostet natürlich alles Geld. Wir brauchen Geld. Und dann wird das Ganze natürlich zu einer Art Unterhaltung. Das größte Problem ist das Gebäude. Das kostet sehr viel Geld. Dann haben wir die Angestellten, das kostet Geld. Und das Programm. Und dieser Leib, der es sein sollte, wird eine Unterhaltung. Und dann fangen wir an zu predigen, du musst den Zehnten geben. Lass mich kurz über den Zehnten was sagen, das habe ich hier in meinem Buch, ein Kapitel drin. Ich denke, es ist okay, wenn wir Geld geben. Also kennt ihr Kapitel 3 von Maleachi, wo es heißt, dass ihr Gott beraubt, wenn ihr nicht den ganzen Zehnten gebt? Das habt ihr sicher gehört. Habt ihr schon mal gehört, dass ihr euren eigenen Zehnten essen könnt? Habt ihr schon mal gehört, dass es was ihr manchmal den Zehnten nicht geben sollt. Es gibt so viele Regeln über das Zehnten geben, und ich glaube, dass jeder, der die Bibel gelesen hat, weiß, dass dieses Zehnten geben, so wie es heute gemacht wird, nicht biblisch ist. Aber viele machen eine Regel draus, um Geld zu kriegen. Es geht alles ums Geld. Und ich war dort auch. Ich habe das auch erlebt. Aber was viele Leute heute machen, das Gebäude produziert Kosten, die Mitarbeiter produzieren Kosten, das Programm produziert Kosten, und das ist so anders, als was das Wort Gottes sagt, was Jesus gelehrt hat. Und ich mache jetzt hier Schluss, denn die Zeit ist abgelaufen.
Aber ich möchte noch sagen, es muss nicht schlecht sein. Ich kenne Leute, die haben eine Gemeinde und dort ist Freiheit, die manipulieren nicht mit dem Geld. Sie haben einen Ort, wo jeder mitarbeiten kann. Aber das Problem ist, dass es sehr schwierig ist. Und nächstes Mal werden wir anschauen, was hat Jesus wirklich getan. Oder gesagt, was würde Jesus tun, wenn er heute in die Gemeinde kommen würde? Wir werden das nächstes Mal anschauen. Und wisst ihr noch, vor ein paar Jahren hatten wir dieses, was würde Jesus tun? Jesus würde nicht ein Gebäude haben und Angestellte und ein Budget, so wie wir es heute haben. Er würde anschauen, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und mach Jünger. Also nächstes Mal werden wir Lukas 10 anschauen und mehr praktisch werden. Dort werden wir sehen, was hat Jesus wirklich gesagt? Was würde er heute tun? Und ich möchte dann versuchen, dass wir aus dieser Box herauskommen und uns auf das fokussieren, was Kirche wirklich sein sollte, und euch helfen, Jünger zu machen und zu sehen, dass eine Bewegung in Gang kommt auf der ganzen Welt. Das glaube ich in meinem ganzen Herzen. Denn wir arbeiten so, wie Jesus uns berufen hat, und wenn wir das machen, kommt alles zusammen. Yes! Und es wird so erstaunlich werden. Ich bete noch und dann singt meine Frau noch ein Lied. Jesus, ich danke dir, dass du unsere religiösen Brillen abnimmst, und ich bitte dich, lass uns wirklich das zu werden, was du willst, dass wir werden. Hilf uns zu sehen, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Herr, fang an, eine Reformation in ihrem Leben zu tun. Im Namen Jesu. Amen. Okay, ich höre jetzt auf. Die Zeit ist um. Also, ihr könnt das Buch auf Amazon kaufen, mittlerweile auch auf Deutsch. Und ich ermutige euch, das zu lesen. Es wird euch helfen. Einiges von dem, was ich hier gesagt habe. Und er sagt jetzt, dass er nach Amerika geht, aber das ist schon vorbei. Und dass die Leute dort trainieren werden und sehen werden, dass Gott große Sachen tut. Also nächstes Mal gibt es noch dann viele Zeugnisse davon, was wir dann erlebt haben werden in Amerika und so weiter. Also, lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Überlege, was ist Kirche? Warum machen wir, was wir machen? Und lass dir helfen, frei zu werden von diesem System. Und die Kirche zu sein, zu der Gott dich berufen hat. Gott segne dich.
angepasst.